Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein russisches Bataclan, so bezeichnen manche das, was vor 10 Tagen in Moskau passiert ist. Wie in Paris 2015 haben in Moskau Islamisten eine Konzerthalle als Ort ihres Terrorangriffs ausgesucht. Bekannt dazu hat sich eine Untergruppierung des IS, der Islamische Staat, Provinz Khorasan. Eine Gruppe, die vorher wohl nur ausgewiesenen Kennern der Islamistenszene bekannt war. Der Anschlag macht klar, die Bedrohung durch die Terrorgruppe IS, die war nie weg, in der Öffentlichkeit aber wohl vergessen. Asim El-Nifraoui ist Politologe, Islamismusexperte und Autor des Buches »Die Hydra des Dschihadismus«. Haben wir diese Hydra des Dschihadismus ignoriert?
Ich glaube, wir haben die Hydra des Dschihadismus. Also ich benutze gern das Bild der Hydra, weil wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen gleich 2 nach. Wir haben sie immer wieder ignoriert. Das heißt, Bin Laden wurde getötet durch die Amerikaner, das Pseudokalifat des IS zerschlagen. Und trotzdem wachsen auf der ganzen Welt immer wieder Köpfe nach, weil wir uns nicht dauerhaft bemühen, den Dschihadismus zu besiegen, als globale Ideologie zu besiegen, die heute sich so weit ausgebreitet hat wie niemals zuvor. Und die natürlich auch diese großen geopolitischen Krisen, wie zum Beispiel die russische Invasion der Ukraine, den Konflikt zwischen Hamas und Israel, sehr geschickt auszunutzen weiß.
Jetzt schauen wir auf den IS mal konkret. Wie bedrohlich, wie einflussreich ist der IS im Jahr 2024?
Der IS ist weiterhin extrem bedrohlich. Es kommt drauf an, wo. In Irak und in Syrien hat der IS eine große Niederlage erleiden müssen, ist aber noch präsent. Die IS-Ableger aber machen sehr große Sorgen, wie wir gerade durch den Anschlag in Moskau gesehen haben. Also IS in Khorasan, welches arabische Name für Afghanistan ist, ist bedrohlich im Sinne, dass diese Organisation es schafft, große Attentate außerhalb Afghanistan zu begehen. Sei es im Iran, wo im letzten Jahr über 200 Menschen getötet wurden durch ein Attentat, sei es in Moskau, aber auch in der Lage ist, kleine Zellen in Europa zu organisieren, wie wir gesehen haben bei Verhaftungen letztes Jahr in Deutschland, aber auch in Frankreich, wo tadschikische IS-Mitglieder versucht haben, spektakuläre Attentate etwa auf die Kathedrale von Straßburg, auf andere Kirchen zu begehen. Also der IS bleibt weiterhin eine Bedrohung. Am meisten Sorgen machen vielen Experten gerade die Lage im Moment, aber auch im Sahel, diesem riesigen Streifen vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean, in dem 12 Staaten liegen und die fast alle gescheiterte Staaten sind und in dem jährlich Tausende von Menschen sterben durch Attentate des dortigen IS-Ablegers.
Sie sprechen ja ganz bewusst von Ablegern. Also Kernland des eigentlichen IS war ja das Gebiet zwischen Syrien und Irak. Jetzt haben wir diese Ableger in Afghanistan, in der Sahelzone. Wie hängen die zusammen? Allein durch die Ideologie oder sind diese Gruppierungen auch vernetzt?
Natürlich hängen die ideologisch zusammen. Also der IS hat etwa eine ganz andere Ideologie, also innerhalb dieser großen dschihadistischen Bewegung als Al-Qaida. Aber sie sind natürlich auch immer noch vernetzt. Das heißt, es wurden Verhandlungen geführt. Darf man den Markennamen IS überhaupt führen? Es gibt generelle strategische Anweisungen. Es gibt auch einen operationellen Austausch bis zum gewissen Grad. Es fließen auch noch Finanzflüsse. Es ist keine hierarchische Führungsstruktur, aber zumindest die symbolische Anerkennung eines Pseudokalifens, der ständig ausgewechselt werden muss, weil eben durch gezielte Schläge im Irak und in Syrien getötet. Aber es ist mehr als nur eine rein ideologische Verbindung, sondern alle IS-Ableger kommunizieren miteinander.
Weiß man, wie viele IS-Terroristen, Islamisten aktiv sind weltweit? Wie groß diese Gruppierung ist?
Zehntausende, genaue Schätzungen gibt es nicht, aber wenn man zum Beispiel die ganzen afrikanischen Länder zusammenrechnet, eben den Sahel, aber das breitet sich auch weiter vom Sahel in den Süden Afrikas aus. Dazu muss man aber auch sagen, das sind nicht alles Menschen oder die zentralasiatischen Republiken noch dazu rechnet, aber das sind nicht alles Menschen und Kämpfer, die Attentate im Westen begehen wollen, sondern sie haben eine lokale Agenda, sie wollen gerade zum Beispiel im Sahel islamische Emirate schaffen, sie wollen in den Kaukasus-Republiken und in zentralasischen Republiken Regimeumstürze betreiben. Gerade es gibt so viele tadschikische IS-Anhänger, weil die Tadschiken seit 30 Jahren unter einer extremen Diktatur leiden, weil Tadschikistan das ärmste Land Zentralasiens ist. Und da ist ja auch vor allen Dingen eine Agenda, die dortigen Regierungen zu stürzen.
Der größte islamistische Terroranschlag seit dem 11. September wurde ja am 7. Oktober verübt in Israel. Hat dieser Anschlag und auch Israels Reaktion die Islamisten weltweit bestätigt und in ihrer Ideologie motiviert?
Es ist etwas komplizierter. Also Hamas, genau wie die Taliban in Afghanistan, kann man im weiteren Sinne zu der dschihadistischen Bewegung zählen. Aber sowohl Hamas und auch die Taliban haben eine nationale Agenda. Das heißt, sie wollen kein weltweites Kalifat errichten, wie zum Beispiel der IS das machen möchte. Die beiden Organisationen stehen auch in Rivalität mit dem IS und Al-Qaida, eben weil sie diese lokale nationale Agenda haben. Aber die ganzen Gruppen inspirieren sich gegenseitig und stehen auch in einer furchtbaren Konkurrenz. Das heißt, Hamas ist jetzt zum Markennamen für islamistischen Extremisten geworden, zum weltweiten Symbol für, was die Dschihadisten als Widerstand bezeichnen. Und da versuchen natürlich der IS und Al-Qaida zu konkurrieren, zu zeigen, dass sie eben noch grausamere, noch größere, noch effektivere Anschläge begehen können. Diese Konkurrenz ist natürlich extrem bedrohlich, weil die Gruppen konkurrieren um Anhängerschaft, also um Rekruten, aber auch um Finanzmittel unter den der Anhängerschaft des Dschihadismus weltweit. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass die Gruppierungen probieren, große Anschläge zu organisieren, um halt zu zeigen, dass sie jeweils die stärkere Gruppe sind.
Jetzt war Russland das Ziel, für viele unerwartet, möglicherweise auch für das russische Regime. Warum? Also wie lässt sich dieses Ziel Moskau erklären?
Russland ist ein historisches Ziel für Dschihadisten. Das geht auf den Krieg in Tschetschenien zurück, wo zunächst eine weltliche Widerstandsbewegung versuchte, Unabhängigkeit von Russland zu erhalten. Nach dem grausamen russischen Vorgehen, das heißt zur Totalzerstörung etwa der Hauptstadt Grosny, haben sich immer mehr Menschen auch mit Unterstützung von saudischen Imamen, von anderen dschihadistischen Gruppen dem Dschihadismus zugewandt. Und so wurde Tschetschenien wirklich zum Mitursprungsland dieser weltweiten dschihadistischen Bewegung. Und wenn man sich erinnert, Anfang der 2000er Jahre fanden ja schon ganz schreckliche Attentate in Russland statt, in Beslan etwa oder gegen ein Theater in Moskau. Dieser historische Hass vieler Dschihadisten auf Russland wurde natürlich noch weiter verstärkt, als Russland sehr entscheidend in den Bürgerkrieg in Syrien eingegriffen hat und letztendlich auch einen großen Anteil an der Besiegung des IS in Syrien im Irak hatte. Und in Syrien und im Irak haben natürlich viele Kämpfer aus den russischen Republiken, den muslimischen russischen Teilrepubliken, aus den zentralafrikanischen, als zentralasischen Republiken gekämpft. Und einige von denen sind dann nach Afghanistan gegangen und versuchen jetzt mit dem IS in Khorasan weiter Russland anzugreifen.
Man hat ja in Moskau diese Warnung der Amerikaner ignoriert, ganz bewusst. Wie sieht das im Westen aus? Also sind die Sicherheitsbehörden da inzwischen besser, auch besser vernetzt als noch vor 10, 15 Jahren?
Also die Attentate von 2015, gerade in Frankreich, waren natürlich ein erschreckender Weckruf, wo gesehen wurde, dass es eine viel größere europäische Vernetzung braucht, dass aber auch man weltweit besser kommunizieren muss, um halt solche Anschläge zu verhindern. Die europäischen Dienste sind besser vernetzt, das zeigen auch immer die Verhaftungen, die in Europa gemacht werden, wo ein Dienst den anderen informiert. Aber reicht das aus? Das ist natürlich die große Frage. Und da machen sich gerade die Franzosen große Sorgen in Bezug auf die Olympischen Spiele in Paris, wo ich mich gerade aufhalte, und sagen sich, ja, haben wir genug getan, werden wir wirklich alle erkennen. Und eine ganz große Gefahr geht ja von Nachahmern aus, von kleinen Gruppen, die nicht unbedingt eine direkte Beziehung zum IS oder zu Al-Qaida haben, aber deren Ideologie anhängen und versuchen, spektakuläre und sehr tödliche Kleinattentate zu begehen. Und da machen sich überall in Europa natürlich die Geheimdienste große Sorgen. Erkennt man kleine Zellen, die nicht unbedingt aus dem Ausland finanziert werden, aus Anhängern, die nicht unbedingt eingeschleust worden sind, sondern sich selber, in Frankreich spricht man von der Dschihadus eine Atmosphäre des Dschihadismus, in kleinen Gruppen radikalisieren und dann spektakuläre, aber sehr tödliche kleine Attentate begehen.
Lassen Sie uns zum Schluss Ihr Bild von der Hydra aufgreifen. Wie lässt die sich besiegen?
Die Hydra des Dschihadismus lässt sich wirklich nur besiegen, wenn man ihr die Nährböden entzieht. Die griechische Hydra hat in einem Sumpf gelebt und viele Dschihadisten leben auch in Form von Sümpfen. Das heißt, in extrem armen Ländern wie im Sahel, wo es ohnehin keine Sicherheit gibt, keinen wirklich effektiven Staat, und wenden sich deshalb dem Dschihadismus zu. Also auch nur, wenn wir wirklich gucken, was sind die Nährböden, und da entschieden vorgehen, lässt sich diese Hydra besiegen.
Sagt der Islamismus-Experte Asim El-Difraoui. Mit ihm sprach ich über den ISPK und die Hydra des Dschihadismus.